einverbaut. Bevor ich mit meiner Predigt anfange, also wahrscheinlich muss ich weinen, aber das sind auch, Heiner, wo bist du, diese Tränen der Freude oder des Reiches Gottes? Ich war auch mit auf der Konferenz und ich werde später auch noch ein bisschen davon erzählen. Wir hatten letztes Jahr in der Gemeinde, also mein Mann ist Pastor, ein ganz schwieriges Jahr, wo viel Streit in der Gemeinde war und viel, man hat sich nicht verstanden und ich glaube, manchmal hat man aus einem Mückenproblem ein Elefantenproblem gemacht. Das kennt ihr vielleicht auch aus, ist menschlich, ne? Aber, und jetzt bin ich heute Morgen bei euch und mich rührt es wirklich zu Tränen, diese Gemeinde zu sehen, euch Deutsche in jeder Altersklasse und euch Iraner, die euch vor dem Kreuz, vor dem Thron beugt und euch taufen lasst, neue Menschen werdet. Und das begeistert mich und das möchte ich mit nach Kempten nehmen, wo ich herkomme. Und zu sagen, diese, egal welche Probleme das sind, die wir miteinander haben, Jesus ist größer, Jesus verbindet uns über Sprachgrenzen hinweg, über Kultur hinweg. Das ist auch schwierig, ich weiß das. Aber egal, und den Mut mache ich euch, was ihr auch miteinander erlebt, wo ihr euch manchmal im wahrsten Sinne des Wortes, aber auch aufgrund der Kultur nicht versteht, schaut aufs Kreuz und Jesus kann euch das übersetzen. Und ihr seid mir ein Zeugnis heute Morgen und das werde ich nächste Woche in Kempten sagen. Und schaut immer wieder aufeinander. Und egal, wo ihr auch hin versetzt werdet, nehmt Jesus mit oder ihr nehmt ihn mit, das habt ihr heute bekannt in der Taufe. Ja. Wahrscheinlich muss ich auch noch mal weinen. Ich bin gerade nah am Wasser gebaut. Genau, ich heiße Rebecca, bin 35 Jahre alt und wohne in der schönsten Stadt Deutschlands, in Kempten. Okay, wir streiten nicht. Genau, mein Mann ist eben Pastor, auch einer Baptistengemeinde und wir haben einen zweijährigen Sohn, der gerade sprechen lernt. Und eigentlich sollte er hierher kommen und mit Persisch noch lernen, das wäre so schön. Genau, aber er lernt Allgäuerisch, das sind auch manche Wörter, die ihr hier wahrscheinlich auch nicht kennt. Genau, ich bin Berufsschullehrerin im kaufmännischen Bereich, also wir hatten es vorhin Büromanager, also die Hanna könnte meine Schülerin sein. Und ich habe auch drei Jahre auch mit Flüchtlingen gearbeitet, aber nicht nur mit Iranern, sondern was die Erdkugel so hergibt. Von daher ist mir manches, oder manche eurer Namen, habe ich gemerkt, sind mir vertraut. Ja, ich bitte euch, eure Bibel aufzuschlagen, wenn ihr eine dabei habt, in eurer Muttersprache, dann versteht ihr es besser. Psalm 23 im Alten Testament. Oder am Handy oder wie auch immer. Das, was ich sage, ist im Vergleich zu Gottes Wort, dem Wort des Lebendigen, nichts. Und Madeleine, ich bitte dich mal, ich habe ein Video gefunden, dass du das mal abspielst, was uns in diesen Psalm 23 mit reinnimmt. gerade die Täuflinge, dass sie sich an ihre Taufpredigt erinnern, weil es dein Wort ist, egal wo sie hingehen. Amen. Ja, dieser sehr bekannte Psalm ist von König David. Und das Tolle ist, der war selber Schafhirte. Das heißt, der weiß, wovon er hier redet. Das ist sein Beruf. Gott ist der Hirte, der sich um seine Schafe kümmert, der sie versorgt und beschützt. Und ein paar Jahrzehnte später schreibt der Prophet Jesaja den folgenden Vers: Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Die Kernaussage dieses Verses, aber auch der gesamten Bibel ist, wir sind wie Schafe, die den Weg nicht finden. Und diese Schafe brauchen einen Hirten, weil sonst können die nicht überleben. Und das ist auch unser Eingeständnis. Und ihr Täuflinge habt es auch vor den Ältesten bekannt. Ich alleine, ohne die Führung eines guten Hirten kann ich nicht. Ich bin verloren. Aber ihr habt auch bekannt, und das ist das Entscheidende, Gott kümmert sich um mich. Jesus selbst nämlich sagt im Neuen Testament, ich bin der gute Hirte. Und dieser gute Hirte ist auferstanden, er lebt. Und ihm vertrauen wir, ihm glauben wir. Und sein Sterben und Leiden zeigt uns ganz deutlich, dass er es kann. Er kann uns führen. Das hat ihn autorisiert und bevollmächtigt, dieser Hirte zu sein. Der hat sich ganz klein gemacht, in Schmerz, in Leid. Und ihr Täuflinge habt euch heute zu diesem guten Hirten gestellt, und das war ein tolles Zeugnis. Auch, glaube ich, für die Bade-Mitarbeiter. Die haben das gesehen. In allem Unverständnis, der Heilige Geist wirkt. Auch zu denen. Und für jeden, der wie ihr das glaubt, gilt, er nimmt sich Zeit für dich. Er sieht auf dein Leben. Er hat es in der Hand. Du bist nicht mehr verloren, sondern du bist von Jesus gefunden. Das war der erste Vers. Ich gehe noch mal einmal zurück, wenn das klappt. Genau, der Herr ist mein Hirte. Und jetzt gehen wir zum zweiten Vers. Darum leide ich keinen Mangel. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Gott sorgt für uns wie ein Hirte für seine Schafe. Er wird uns geben, was wir brauchen. Das ist doch eine tolle Botschaft. Das ist doch genial. Aber heißt es, dass wir jetzt alle reich sind? Und dass jeder, der an ihn glaubt, dass dem nie etwas fehlt? Jein. Ja, uns fehlt nichts von dem, was wir Lebensnotwendiges brauchen. Und das ist, wenn wir mal ganz ehrlich sind, nicht so viel. Gemeinschaft, Kleidung, Nahrung und ein Zuhause. Und ich glaube, ihr, die ihr euch auf den Weg hierher gemacht habt, könnt wahrscheinlich viel besser als ich erzählen, was man wirklich braucht. Aber, und die Bibel ist ja so schlau, die weiß eigentlich das, was wir am allermeisten brauchen, und das ist Shalom. Shalom ist Frieden. Ihr wisst, was es bedeutet, im Frieden zu leben. Also wir alle, wenn wir im Frieden mit uns sind, im Frieden mit unseren Familien, aber auch mit der Gesellschaft, mit dem Land, in dem wir leben. Und Frieden ist Wiederherstellung, ist Segen, ist Heil, Leben und Fülle. Und das verheißt uns die Bibel. Und da ist noch nicht von dem neuesten iPhone die Rede, dem Tablet, dem Jaguar, dem Boot, der Yacht, was auch immer. Nein, das ist nichts, was wir zum Leben brauchen. Aber Shalom brauchen wir. Ein Friede, der meine innersten Wünsche, meine tiefsten Sehnsüchte stillt. Nein, ich muss keinen Mangel leiden. Und Charles Spurgeon hat mal gesagt, mir wird nichts mangeln, egal was auch kommt. Hungersnot, die das Land verwüstet, Unglück, das Städte zerstört, Alter mit seinen Gebrechen oder manchmal auch der Tod mit aller Finsternis, mit allem Schmerz. Ich habe alles und habe überflüssig. Nicht, weil ich irgendwas gespart habe, sondern weil der Herr mein Hirte ist. Und da darf ich mich draufstellen. Und er hat, oder es gibt dieses Zitat, wer in der Gnade Gottes lebt, lebt im Palast der göttlichen Zufriedenheit. Ich sage es nochmal. Wer in der Gnade Gottes lebt, lebt im Palast der göttlichen Zufriedenheit. Und egal was kommt, das wünsche ich euch, dass ihr euch da draufstellen könnt, zu sagen, ich bin Königskind. Das war ein Motto der Konferenz. Wir sind alle Kinder Gottes. Ich lebe im Palast des mächtigsten Königs der ganzen Welt. Und da habe ich alles, was ich brauche. Manchmal stehe ich mir selber, glaube ich, im Weg. Und die Bibel ist ja trotzdem praktisch. Die macht konkrete Aussagen hier. Sie spricht von saftig grünen, frischen Weiden. Ich habe euch vielleicht eine mitgebracht. Ich komme aus dem Allgäu im Sommer, wo ihr es wirklich wahrscheinlich ganz braune Felder habt, haben wir trotzdem wirklich grüne Weiden, damit die Kühe da fressen können. Das muss ein guter Hirte sein, der weiß, was die richtige Weide ist für seine Tiere. Wie er seine Schafe gut versorgt. Und diese Weiden stehen für eine kraftvolle Nahrung. Und ich frage euch jetzt mal, was ist die Nahrung, die Gott uns gegeben hat? Gerade euch Täuflingen, aber egal wie lange ihr mit Jesus geht. Was ist unsere Nahrung, unser Futter? Das Wort Gottes. Lest da drin. Grabt euch rein in Gottes Wort. Und egal wie alt ihr seid, das fasziniert mich so. Ihr könnt Verse tausendmal lesen. Und wahrscheinlich tausendmal spricht euch ein anderes Wort, ein anderer Satz oder ein anderer Sinn an. Und es ist trotzdem, es ist und bleibt Gottes Wort. Das ist alt und ist bewährt. Und es ist gut, da drin zu lesen. Das ist euer Fundament, damit ihr Baby-Christen jetzt im Glauben wachsen könnt. Und wir Teenager-Christen, wir Erwachsenen-Christen, wir Senioren-Christen, wir dürfen da drin genauso lesen und uns reingraben und es wird uns immer ansprechen. Und dieses frische Wasser. Ich glaube, ich mache die PowerPoint aus, weil wenn sie nicht geht, frustriert mich das mehr. Also darfst du ja ausmachen. Dieses frische Wasser spricht für den belebenden Heiligen Geist, der euch erfüllen möchte. Der ist nämlich auch ein Teil dieses guten Hirten, der uns in alle Wahrheit und alle Wege führt. Und diesen Durst nach Leben, den wir haben, der sprudelt bis in die Ewigkeit im Überfluss. Genau, einfach. Da ist die grüne Weide. Aber wenn das, genau, die beste Nahrung und das erfrischendste Wasser ist das, was unser guter Hirte für uns bereithält. Vergesst das nicht, niemals. Meine Nichte sagt immer, niemals. Die ist jetzt drei. Niemals darf man dies und jenes. Und ihr bitte, niemals vergesst diese gute Nahrung und dieses sprudelnde Wasser. Seid tief verwurzelt in Gottes Wort. Einer unserer Ältesten, der hat eine Bibel, eigentlich kann man es schon gar nicht mehr Bibel nennen, weil das sind Bibelblätter, die ganz bunt bemalt sind. Wenn ihr so visuelle Typen seid, dann malt eure Bibel an. Eine Bibel ist nicht dafür da, im Regal zu verstauben, sondern die will gelesen werden, die will zerfetzt werden, die will, dass ihr da durchdrungen seid damit. Das ist mir ein Vorbild, wann immer der mit seiner, das ist auch so eine große Bibel, nach vorne kommt, die ist gelesen. Und in 10 Jahren hoffe ich, dass ihr auch gelesene, durchforschte Bibeln habt. Das ist seine Versorgung. Liest du regelmäßig in Gottes Wort? Ja, jetzt geht's. Er erquickt meine Seele, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Wir haben es vorhin auch in einem Lied schon gesungen, Gott wendet deine Seele. Das heißt, all dessen, was dein Leben ausmacht und stellt sie wieder her. Das heißt erquicken. Das Wort müsst ihr eigentlich gar nicht lernen, ihr lieben Iraner, das nutzt keiner mehr. Aber die Bibel drückt damit trotzdem das aus und die will uns ganz tiefe Freude geben, die von innen kommt. Das ist nicht so ein Hihi-Smiley. Das ist ganz tief in uns drin. Hat auch was mit Ruhe zu tun, mit so einer freudig strahlenden Erfüllung. Und es ist die absolute Neubelebung, Erfrischung und Stärkung des Innersten. Dann, wenn wir verzweifelt sind, perspektivlos, enttäuscht, einsam, erschöpft, depressiv. Und das geschieht durch die heilende und verwandelnde Kraft des Heiligen Geistes. Gott weiß, dass das Leben hier auf der Welt nicht leicht ist. Und umso mehr brauchen wir seinen Geist. Und den hat er uns verheißen. Und den habt ihr mit der Taufe bekommen. Und das gibt neue Kraft und es verändert nachhaltig. Und Gott führt dich auf dem rechten Weg. Ich habe hier noch, genau, nimm den Heiligen Geist, das erfrischt. Ja, nicht Coca-Cola, sondern der Heilige Geist ist es. Er führt dich auf dem richtigen Weg. Und dieser Weg ist gut für dich. Auch wenn er dir vielleicht nicht immer schmeckt. Ich erzähle gleich noch davon. Aber es ist ein Weg, der Stück für Stück diesem Jesus immer ähnlicher wird. Und ganz ehrlich, das habt ihr doch heute Morgen bekannt, ihr Täuflinge und ihr anderen, die ihr auch, euch auch schon vor x Jahren habt taufen lassen. Das ist doch unser Ziel, diesem Jesus ähnlicher werden. Und der ist auferstanden, der hängt da nicht mehr, aber der ist gestorben. Am Ende ist das Ziel die Ewigkeit bei Gott, dem Vater. Und er möchte trotzdem mit mir in ganz enger Verbindung sein, aus seiner freien Gnade, aber um seines Namens willen, weil er uns so sehr lieb hat. Das ist eine Hammerbotschaft. Vers 4. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Der Vers ist doch ein echter Bruch. Vorher ja, der Herr versorgt mich, mir wird nichts mangeln, alles ist gut. Und jetzt Tal der Todesschatten. Ich habe überlegt, wie übersetzt man denn das wahrscheinlich auf Persisch? Ich hoffe, ihr versteht das jetzt. Ja? Das ist ein stockfinsterer, einsamer Ort, wo Bedrohung ist. Vielleicht Todesgefahr. Böses. Der Psalm sagt nichts, wie das Schaf da hingekommen ist, aber vielleicht hat es sich verirrt, vielleicht hat Gott dieses Schaf da auch reingeführt. Oder er hat es zumindest zugelassen, dass das Schaf sich verirrt. Aber der Weg des guten Hirten ist, dass er uns Stück für Stück verändert. Hier seht ihr so ein Sinnbild für dieses Tal der Todesschatten. Und dafür gebraucht Gott jede Phase unseres Daseins. Auch und gerade die Krisen. Und ganz ehrlich, mir schmeckt es nicht. Mir schmeckt eine Krise überhaupt nicht. Ich mag das nicht. Aber du sollst und darfst dich immer wieder freiwillig entscheiden, ich folge diesen guten Hirten auch in und durch die Krise hindurch. Und ihr Täuflinge dürft wissen, der Schritt, den ihr heute gegangen seid, der war total, also ich hoffe, ich gehe davon aus, der war total freiwillig. Keiner hat euch die Pistole auf die Brust gesetzt und sagt, zack, jetzt Jesus. Ja? Nein, ihr habt es freiwillig gemacht. Und genauso freiwillig könnt ihr euch jeden Tag gegen Jesus entscheiden, auch heute Abend schon. Jesus schmerzt es, aber er lässt euch ziehen, weil er euch einen eigenen Willen gegeben hat. Aber diese Entscheidung, genau die Entscheidung, die ihr getroffen habt für Jesus, hat Konsequenzen und sich gegen Jesus zu entscheiden, diese Entscheidung hat auch Konsequenzen. Und von daher, lebt mit Jesus, grabt euch in sein Wort rein. Und diese düsteren Zeiten, was können das sein? Arbeitslosigkeit, Überschuldung, Privatinsolvenz, ein ausbleibender Partner, Kinderlosigkeit, Krankheiten, Verlust eines geliebten Menschen. Ja, das kann ziemlich hart treffen. Aber eines steht fest, der gute Hirte geht diesem verirrten Schaf nach. Das ist keine grüne Weide, wo das Schaf jetzt drin ist. Gottes Gegenwart in deinem Leben verändert alles. Und der Psalm hat dafür ein Bild, nämlich sein Stecken und sein Stab. Habt ihr schon mal Gedanken gemacht? Gerade die, die in dem Psalm vielleicht schon 100.000 Mal gelesen haben, wofür steht das? Wieso sollen Stecken und Stab bitte schön Trost sein? David hat gewusst, warum. Mit dem Hirtenstab führt ein Hirte seine Herde. Und ihr seht den Haken da vorne dran. Weil genau dann, wenn ein Schaf verirrt ist, nimmt er diesen Haken und zieht das Schaf wieder zur Herde zurück. Ist das nicht toll? Der Hirte geht uns sogar nach und er zieht uns wieder in die Herde zurück, weil er uns so sehr lieb hat. was er auch macht, dann hat er dieses eine Schaf zurückgezogen. Der gute Hirte macht auf diesen Stab eine Kerbe rein. Das heißt, der sieht, ich habe schon 20, 30 Schafe wieder zurückgezogen. Das ist auch der Beweis dessen, dass der gute Hirte das kann, weil er hat ja schon x Schafe wieder zurückgezogen. Und der Stab, ja, wenn ein wildes Tier kommt, das kriegt eins drüber. Dafür ist der Stab da. Ja, oder wird in die Flucht geschlagen. Das wilde Tier braucht die Herde nicht, die Gefahr. Ja, der gute Hirte kann das. Wenn Gott dein guter Hirte ist, dann ist er immer mit dir, auch und gerade in den schweren Zeiten. Er führt dich, er verteidigt dich, eben damit du nicht verloren gehst. Er ist am Kreuz gestorben, er hat sein Leben gegeben, dieser Jesus. Und Jesus sieht nicht einfach tatenlos zu, in deiner Freiwilligkeit, dass du verloren gehst. Auch dann nicht, wenn du in harte Krisen kommst. Und die Bibel sagt, gerade in diesen schweren Zeiten bin ich da. Und wahrscheinlich könnten wir alle mindestens einen Bericht davon abliefern, wo wir das schon erlebt haben. Er ist da. Und ich mache euch jetzt Mut, schreibt es auf. Weil was man aufschreibt in einem Tagebuch oder was auch immer da eure Form ist, das behält man besser. Und noch wichtiger, erzählt es weiter. Die Welt braucht solche positiven Beispiele. Ja, es lohnt sich, an Gott festzuhalten, auch dann, wenn es schwierig ist. Und gerade da ist Gott meine Hilfe. Und ich versuche jeden Monat das Heft von Open Doors zu lesen, diesen Weltverfolgungsindex. Ich habe ihn draußen gesehen. Ich glaube, diese Woche ist der neue auch rausgekommen. Diese Christen begeistern mich. Bei mir geht es ja hier gut, sind wir mal ehrlich. Ich habe noch keine Verfolgung erlebt, außer dass mich jemand vielleicht mal ausgelacht hat. Da geht es ja um Leben und Tod. Und die erfahren in diesen Zeiten, dass Jesus ihr guter Hirte ist und dabei ist. Das begeistert mich. Das sind mir unsere Geschwister in diesen verfolgten Ländern wirklich ein Riesenvorbild. Und trotzdem haben wir hier in unserem beschaulichen Deutschland, ist es manchmal schwer. Und ich habe schon vorhin angedeutet, wir hatten eine ganz schwierige Gemeindesituation und wir waren so 3-4 Mal an dem Punkt, wenn die Gemeindeversammlung, bei euch heißt es glaube ich Gemeinderat, so oder so entscheidet, kann sein, dass wir in 2 Monaten weg sind. Weil wir einfach dann da keinen Auftrag mehr haben oder weil die Gemeinde uns das Vertrauen entzogen hat, aus verschiedenen Gründen. Ja, oder Geschwister, die meinen Mann beschuldigt haben, irgendwelcher Dinge, die mehr oder weniger nur gerechtfertigt waren. Und mir geht es nicht um die Sache, sondern manchmal eher der Ton, in dem sie sich vergriffen haben. Das war schwer. Und dann jeden Monat ein Minus auf dem Konto zu haben, hat gerade auf mir stark gelastet, weil ich aber eigentlich mich entschieden hatte, ja, ich möchte bei unserem Sohn sein. Ein kleines Kind gehört zur Mutter oder in die Familie und nicht in irgendeine Fremdbetreuung. Keiner kann das Kind besser in die Sprache, in die Bewegung, in alles hineinfördern wie die Mama. Und dann wünschen wir uns seit 1,5 Jahren ein Kind und es lässt auf sich warten. Und ich weiß nicht, ob jemand von euch das erlebt hat, gerade ihr Frauen, und dann versteht euch der Mann vielleicht nicht, weil der anders mit dieser Situation umgeht. Also auch der Partner ist manchmal weit weg. Mein Mann war weit weg, hat mich nicht verstanden. Und dann höre ich eine Predigtserie über Habakuk. Und bei Habakuk war es so und so, das war eigentlich meine Situation. Es war schon schlimm und es wurde noch schlimmer. Und es wurde noch schlimmer. Und dann sagt der Prediger, liest diesen Vers. Eines aber wissen wir, alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Das hat mir auch schon 50 Leute gesagt, aber wenn man in so einer Krise ist, vom Kopf her weiß ich, dass das richtig ist. Aber mein Herz hat gesagt, ich hatte doch so einen guten Plan, ich hätte nochmal volles Elterngeld gekriegt und, wenn wir gleich schwanger geworden wären. Das war so ein guter Plan. Was bitte ist da das Beste? Und ich muss euch ehrlich sagen, ich weiß es bis heute nicht, was das Beste an dieser Situation ist. Ob wir überhaupt noch ein zweites Kind kriegen. Und wir haben eine Wohnung, in die wir kein Pflegekind reinkriegen würden oder kein Adoptivkind, weil es einfach zu eng ist. Aber es macht ja Sinn, dann weiterzulesen, nicht nur einen Vers rauszupicken. Und das habe ich auch gemacht. Ich will es jetzt abkürzen. Alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. dass sie seinem Sohn gleich sind. Also das Beste ist nicht ein zweites Kind, kein iPhone, kein Boot, keine Yacht, kein gar nichts, sondern diesem Jesus gleich werden. Leute, das hat mich getroffen. Das war wie so eine Watsche ins Gesicht. Was meckere ich da eigentlich? Und ich bin da noch nicht durch. Ich predige das jetzt eigentlich am meisten mir selber. Das Ziel ist, egal wie diese Situation ausgeht, und Gott hat Gott sei Dank in die Gemeindesituation entspannt und so wie es aussieht, werden wir da erstmal bleiben. Dafür sei ihm alle Ehre. Aber egal, ob ein zweites Kind kommt oder nicht, die Entscheidung ist, und die habe ich getroffen, das bekenne ich hier. Ich möchte Jesus gleich werden. Ich möchte ihm ähnlicher werden. Und das ist Glaube. Das ist Nichtwissen. Ich würde so gern wissen, ob wir noch ein zweites Kind kriegen. Ich würde es echt gern wissen. Aber ich glaube, dass ich Jesus ähnlicher werde. In all dem. Und so langsam fangen diese Sätze, die mir Geschwister gesagt haben, ja, und du bist genauso viel wert, ob du 1 oder 10 Kinder hast, die fangen an, ein bisschen nach unten zu rutschen. Und da bin ich dankbar. Ja, dann Vers 5. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Wie cool, oder? Gott deckt uns einen Tisch, der ist voll. Noch viel voller als der. Ja, in der grünen Wiese. Der Hirte hat Weidegründe vorbereitet. Der hat umsichtig geschaut, was passt für meine Schafe jetzt am besten. Er plant voraus. Der schaut in die Zukunft. Und er überlässt mein Leben nicht dem Zufall. Gerade auch dann, wenn wir in einer schwierigen Lage sind. Wenn du von Kritikern und Feinden umgeben bist. Du bist nicht alleine, sondern Gott versorgt dich. Gott läuft dein Leben nicht aus dem Ruder. Und ich frage dich, weißt du, wo dein gedeckter Tisch ist? Und ich musste mich so erinnern, 3 Wochen ungefähr vor unserer Hochzeit 2015, war ich echt in einem tiefen Loch. Ich hatte so eine Erschöpfungsdepression. Ich konnte einfach nicht mehr. Das war so, das Jahr vorher war super emotional anstrengend, körperlich anstrengend. Und ich wusste aber, was mir gut tut, was dieser gedeckte Tisch für mich ist. Und dann bin ich in die Berge gegangen, alleine. Und habe angefangen, Gott zu loben. Das ist übrigens auch was. Ich habe festgestellt, dieses letzte halbe Jahr, ganz oft bitte ich Gott oder sage, danke Gott, dass du mich. Und ich habe angefangen, mehr Gott zu loben für das, was er ist. Ganz unabhängig von mir, vom zweiten Kind, von was auch immer. Und ich wusste, eine Bergtour tut mir gut, rauszukommen, den Kopf durchblasen zu lassen. Ich habe stundenlang am Klavier gesessen und habe gespielt und geheult. Eigentlich fast eine Woche lang. Ich habe meine Gedanken ins Tagebuch geschrieben und damit waren sie nicht nur in mir, sondern ich konnte die zur Seite legen. Ich habe auch auf 2, 3 Zetteln Dinge bekannt und verbrannt. Ich habe mit einer Freundin Wellness gemacht, bin mit meinem Mann Schneeschuh wandern gegangen. Das hat mir geholfen. Und ich hatte damals eine tolle Mentorin, der ich einfach erzählen durfte. Und wenn du noch keine Begleitperson hast, fordere ich dich auf, das ist deine Hausaufgabe, ich bin Lehrerin, ich darf euch Hausaufgaben aufgeben, euch so eine Person zu suchen, am besten gleiches Geschlecht, die mit euch solche Situationen durchkämpft und euch einen Ratschlag gibt. Es macht Sinn, dass die ein bisschen zumindest älter ist als du oder eine ganz reife, erfahrene Frau, die schon lange im Glauben ist oder Mann, die danach hakt und sagt, hey, schau doch mal, ich bete für dich. Manchmal hilft auch nur ein Gebet. Und das Öl, das steht für den Heiligen Geist. Gesalbt wurden damals Menschen, die Gott in den Dienst genommen hat. Könige, Priester, Propheten. Und ich glaube, Gott wird dich auch immer begeistern. Da steckt Geist drin. Damit du ihm gestärkt dienen kannst. Weil das ist doch unser Auftrag. Ganz viel jetzt auf dieser Konferenz war diese Stelle, dass wir in alle Welt gesandt sind. Auch ihr. Das ist manchmal, die Welt ist manchmal schon der Nachbar oder die Kindergartenmama oder der Arbeitskollege. Und unser Leben ist nicht zum Selbstzweck, sondern, da gucke ich auch wieder aufs Kreuz, ihn anzubeten. Und damit werde ich ihm schon ähnlicher. Fertig. Und ihr Täuflinge dürft wissen, Gott hat euch überreich beschenkt. Sein Geist wird euch mit Kraft und Gaben beschenken, damit ihr ihm dienen könnt. Und mich hat es so gefreut, dass hier schon ein paar vorne sind, die einfach sich damit reingeben. Weißt du schon, was dein zukünftiger Platz ist? Oder ich habe gehört von den Ältesten, einige sind so am Überlegen, wie lange kann ich das noch machen? Jungen, wo ist es für euch dran, Verantwortung zu übernehmen? Weil Gott euch da reinstellt. Und es ist toll, dass ihr erfahrene Brüder habt, die euch da beratschlagen können, die dann sich Stück um Stück zurückziehen und ihr mehr Verantwortung bekommen könnt. Und ich bin kein Fan davon zu sagen, ab morgen hast du diesen Job, fertig. Das ist nicht gut. Ja, und am Ende Vers 6. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen ein Leben lang. Und immer werde ich bleiben im Haus des Herrn. Bis ans Ende sind mir Beschenkte. Manche fühlen sich vom Pech verfolgt, aber wer dem guten Hirten nachläuft, dem folgen Gottes Güte und Barmherzigkeit auf Schritt und Tritt. Das sagt die Bibel. Und das heißt, er greift ein. Er erbarmt sich deiner Not, unabhängig davon, ob du sie sogar vielleicht selber verschuldet hast. Gott tut gut. Und manchmal ist es eben zu seiner Zeit. Das werde ich vielleicht hoffentlich in 5 Jahren sagen können, wenn wir dann ein zweites Kind haben. Es war zu seiner Zeit und es war gut. Und am Ende führt sein Weg zum Ziel. Das ist das Haus des Herrn. Da ist unsere Wohnung schon bereitet. Für jeden Einzelnen von uns. Die ewige Gemeinschaft mit ihm. Aber blöderweise führt dieser Weg über das Sterben. Und auch in diesem letzten wirklichen Tal der Todesschatten darfst du dich in Jesus sicher wissen. Und wir begleiten gerade einen Mann, der wird dieses Jahr 80, der eigentlich ganz schwer krebskrank ist. Und was mich begeistert ist, der weiß, wo er hingeht. Ich kann nicht sagen, dass er keine Angst vor dem Tod hat, aber der Trost ist, er weiß, wo es hingeht. Es geht in die Ewigkeit, er ist gerettet. Und er war jetzt im Oktober im Krankenhaus und hat einen der Mitpatienten sogar zum Herrn noch führen können. Ich weiß nicht, ob er heute noch lebt, also der andere. Wir brauchen keine Angst zu haben, die so ganz tief aus uns rauskommt. Und am Ende warten eben die Auferstehung und das ewige Leben. Das ist toll. Und Gott sagt in Offenbarung 21, er trocknet alle Tränen, da ist kein Schmerz mehr. Und mit der Hoffnung, sind wir doch mal ehrlich, lässt sich's leben. Und lässt sich's auch rausgehen zu unseren Nachbarn. Ja? Mit dieser Hoffnung lässt sich's leben und sterben und das ist toll. Und das ist die Ewigkeit, das ist so der Blick, gibt natürlich kein Bild dafür, aber Gott hat sich das gut ausgedacht, dass wir manchmal uns von unserer kleinen Welt wegdrehen und die Ewigkeit anschauen. Und das ist Trost in der Krise, in der du jetzt gerade drin steckst. Und ich möchte nochmal zusammenfassen. Folgst du dem guten Hirten? Nur sein Weg führt am Ende zu Gott. Und es ist dann nicht mehr entscheidend, ob du auf der grünen Aue oder im Tal der Todesschatten bist. Die Frage ist, folgst du nach? Ist dein Leben auf der Hirtenspur? Es gibt keinen größeren Frieden und kein größeres Glück, als ihm zu folgen und seinen Willen zu tun. Gottes Wege sind nicht immer schön oder nachvollziehbar, aber sie sind der wahre Segen. Und das habe ich mittlerweile verstanden. Ich lebe jetzt, heute im Segen, in allem Fragen, was ich habe. Und ich wäre nicht Pastorenfrau geworden. Ich wäre nie ins schöne Allgäu gekommen. Ich hätte wahrscheinlich auch nicht meinen Mann geheiratet, wenn Gott nicht mich diesen Weg geführt hätte. Und es ist gut. Und vielleicht könnt ihr heute Abend vorm Einschlafen Gott Danke sagen für den Segen, den ihr heute und jetzt erlebt habt. Nee, nicht vielleicht, sondern ihr sagt es. Das ist eure zweite Hausaufgabe. Und die dritte Frage, wie gehst du mit deinen dunklen Tälern um? Gott verlassen oder im Glauben an ihm dranbleiben? Schau auf Jesus. Und es lenkt so viel von dem Problem ab. Und das, ich weiß nicht, ob ihr dieses Bild kennt. Ich stehe hier und mein Problem ist vielleicht so groß. Wie groß ist Jesus? Viel größer. Und das ist uns Ermutigung und Hilfe. Und darum, gerade ihr Täuflinge, zum Abschluss nochmal. Folgt dem guten Hirten. Er ist euer Leben wird ein Weg voller Höhen und Tiefen sein, aber es wird sich lohnen. Und folgt ihr alle der Spur des guten Hirten. Amen.